Hey, bevor es losgeht mit der ersten Politbüro-Folge nach der Sommerpause, ein kurzer Hinweis von uns. Wir sind Christoph Gertsch
und Michael Krogiros. Wir sind Reporter beim Magazin vom Tagi und von Tamedia.
Und zusammen haben wir in den letzten etwa anderthalb Jahren zur schnellsten Frau der Welt recherchiert, zur Florence Griffith Joyner.
Seit 36 Jahren hält sie den Weltrekord über 100 und über 200 Meter. Vor 26 Jahren ist sie dann unter mysteriösen Umständen gestorben. Und heute? Heute erinnert sich kaum jemand mehr an sie.
Warum ist das so, haben wir uns gefragt und nach Antworten gesucht. Und gefunden haben wir eine Geschichte voller Rätsel und Geheimnisse.
Es ist eine Geschichte über Rassismus, Sexismus und über eine unglaubliche Zeit. Eine Geschichte über den ersten Popstar des Sports.
Entstanden ist ein siebenteiliger Podcast. Und gestern ist die siebte und letzte Folge erschienen. Ab sofort könnt ihr also die ganze Geschichte zur Flowshow hören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge.
Viel Spass damit!
Alle über alles. Es war schon lange Sommer, die Leute verzweifeln an den Zahlen von der BVG-Revision, sie denken über Atom noch oder sie versuchen im Namen von Cedric Wermuth Frauen abzuzocken. Über all das reden wir heute in der ersten Folge vom Politbüro nach der Sommerpause nicht oder nun. Stattdessen kommen heute unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort. Wir haben vor dem Sommer gefragt und ganz viele grossartige Fragen bekommen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit denen und schauen, wie wir kommen in einer Stunde. Wenn es nicht reicht, machen wir dann irgendwann sonst mal weiter. Wir machen das heute in Vollbesetzung. Und zwar sind alle hier im Studio und schauen mir jetzt ganz erwartungsfroh an, die meisten. Fabian, Konzentration bitte. Fabian Renz ist hier, Raffaella Birrer, Markus Häfliger und Jacqueline Büchi. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Ja, hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Fabian, auch du.
Salut zusammen.
Wir fangen mit unseren Fragen an, mit der Anna Ineichen. Sie hat die Frage eingeschickt per Spruchnachricht. Recht cool, wir hören mal rein.
Hallo, liebes Politbüro. Ich finde euren Podcast wunderbar. Ich höre ihn immer sehr gern, weil er sehr, sehr differenziert ist und in meinen Augen verschiedene Perspektiven beleuchtet. Und zwar auf eine sehr angenehme Art, miteinander zu reden und nicht die andere Seite zu verteufeln. So. Also probiert alle Positionen darzustellen und das gefällt mir sehr fest. Und das bringt mich auch auf die Frage, wie ihr, oder auf zwei Fragen, wie ihr erstens die aktuelle Demokratie, also die Fähigkeit zum Miteinander diskutieren über Sachen in der Schweiz und auf der Welt seht. Und zweitens, was man kann machen oder was in der Vergangenheit, also in der Geschichte von der Welt oder von der Schweiz schon gemacht worden ist, um die Fähigkeit, zum Miteinander zu reden, zu erhöhen, was da schon gemacht worden ist. Ich freue mich auf die Folge und wünsche euch einen schönen Tag.
Danke, Anna, für die Frage. Ich gebe sie gerade weiter. Wie steht es um Gesprächsbereitschaft in der Schweiz? Ist sie gleich gut wie hier bei uns im Politbüro?
Ja gut, ich meine, wir haben in der Schweiz, sagen wir mal, im internationalen Vergleich relativ spezielle Situation. Unser Land wird in einer Art und Weise regiert, wie es international die ganz grosse Ausnahme ist, eben in dieser Allparteienkonstellation. Die zwingt natürlich die verschiedenen involvierten Parteien schon a priori permanent im Gespräch zu bleiben, permanent miteinander nach Lösungen zu suchen. Mein Eindruck ist, das funktioniert bis jetzt nicht schlecht. Natürlich gibt es immer wieder mal Streit und es gibt gewisse Figuren in der Schweizer Politik, die sich jetzt mit sehr polarisierenden Statements hervortun. Aber die Figuren, die haben dann insgesamt eben nicht so ein Gewicht, dass es jetzt gerade irgendwie das ganze System zum Kollabieren brächtet, oder? Also, in den allermeisten westlichen Demokratien haben wir eine bipolare Parteienlandschaft, oder? Also ganz ausprägt in den USA mit den Demokraten und den Republikanern. Also, dort ist das schon immer so gewesen, sicher auch in Großbritannien, in UK mit Labour und den Tories, die jetzt als neue Mitspieler auf einmal noch die Rechtsaußenpartei UKIP ins Spiel gekommen ist. Generell kann man sagen, wo es das bipolare Parteiensystem gibt, dort hat sich Gesprächskultur in den letzten Jahren und Jahrzehnten verschlechtert. Über Gründe, ja, könnte man jetzt sehr lange reden, oder? Es sind eine ganze Reihe von Faktoren, die da mit reinspielen. Social Media, also die sogenannten sozialen Medien, die da sicher eine Rolle spielen. Die Parteien werden in sich immer heterogener und grenzen sich immer schärfer ab von den außenstehenden Parteien. Aber wie gesagt, in der Schweiz haben wir ein spezielles System. Darum würde ich sagen, es ist vielleicht nicht immer überall so konstruktiv und gesittet und hochstehend wie da bei uns im Politbüro. Aber insgesamt würde ich jetzt da für die Schweiz nicht zu einer allzu pessimistischen Diagnose und auch Prognose kommen, was das angeht.
Der Fabian hat jetzt einen wichtigen Aspekt angesprochen und er hat es richtig gelabelt, die sogenannten sozialen Medien. Ein Teil der Frage war ja, was wir machen können, also wir alle als Einzelpersonen, dass die Fähigkeit erhöht wird, dass wir wieder mehr miteinander reden in unserer direkten Demokratie. Und ich glaube, genau diesen sozialen Medien kommt da sehr eine wichtige Rolle zu. Heute ist es so, also zum Beispiel unter Journalisten ist es üblich, dass man sich auf X, vormals Twitter, bewegt. Da sind auch sehr viele Politiker vertreten. Und der Tonfall dort, der politische Diskurs hat sich total verändert. Es ist eine starke Tendenz, zum gegenseitigen Anschreien zu beobachten. Seit Elon Musk übernommen hat, spielen die Algorithmen geradezu verrückt. Mir zeigt es da irgendwelche Sachen an, die ich nie abonniert habe und ich habe mich gar nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, ob das Fake News sind, gefälschte Nachrichten sogar, gefälschte Accounts sowieso. Und das bedauere ich sehr. Am Anfang war Twitter eine wichtige Plattform, auch für Politiker, sich zu den grossen politischen Fragen der Zeit können äussern. Da sind richtige Debatten entstanden.
Wir oder zu den kleinen auch.
Wie?
Oder zu den kleinen Fragen
auch. Oder auch zu den kleinen, genau. Wir Medien haben das nämlich aufgegriffen. Jetzt ist sehr viel manipuliert, das habe ich gesehen. Und darum glaube ich, ein Weg, ich bedauere das sehr, aber ein Weg ist es sicher, dass man sich dem zunehmend entzieht. Also, dass man nicht mitmacht an solchen Debatten, wo nur noch geschrien wird. Und da spielen wir Medien auch eine wichtige Rolle. Also da spielt unsere Rolle, die wir als Journalistinnen und Journalisten haben, drin hinein. Und zwar sehe ich schon die Medien als die, die den öffentlichen Diskurs strukturieren. Ich finde es extrem wichtig, positionieren gerade den Tagi auch so, dass wir eine Forumspublikation sind, dass bei uns alle Meinungen und alle Seiten abgebildet werden. Weil ich es als sehr wichtig erachte, dass wir uns auch mit anderen Haltungen auseinandersetzen, also jede Person, dass sie nicht nur in ihrer Bubble verkehrt, sondern sich ganz gezielt, gerade weil wir eine direkte Demokratie sind, wo wir uns zu sehr vielen Sachfragen äussern müssen, sich ganz gezielt auch mit anderen Haltungen auseinandersetzt. Leider ist auch hier in den Medien in den letzten Jahren ein bisschen das Gegenteil zu beobachten. Also es gibt sehr viele kleine Medien, die entstanden sind im digitalen Bereich, Online-Medien, die sehr dezidierte politische Haltungen haben und durch das eigentlich eben nur so eine fragmentierte, also zur Fragmentierung von der Öffentlichkeit beitragen, nur einen kleinen Teil, nur eine gewisse Bubble bedienen mit ihren Produkten.
Ich komme auch darum gerne ins Politbüro, weil ich dort auch mit Meinungen außerhalb von meiner Bubble konfrontiert bin. Jacqueline, du hast etwas sagen, sorry.
Ja, ihr lacht jetzt, aber ich finde es tatsächlich ein wichtiger Punkt und ich finde es auch interessant, was Raffaella gesagt hat. Ich finde, man merkt immer wieder, dass Leute auch irritiert sind über den Forums Charakter, wo der Tagi hat zum Beispiel. Dass die Leute finden, wieso bringen ihr jetzt die und die Meinung? Passt das dann zu euch? Und ich finde, es ist auch, wenn man verantwortlich ist für die Inhalte, vielleicht kann der Fabian als Meinungschef auch noch etwas dazu sagen, ich bin teilweise als Tagesleiterin im Einsatz und komme dann auch Ideen pitched über. Und dann ertappe ich mich manchmal auch dabei, wie jetzt eine Meinung, die gar nicht meiner persönlichen Haltung entspricht, wie ich dort denke, ja, nein. Und dann hat man so den Reflex zu sagen, ja, nein, das ist doch einfach das, was doch der und der auch sagt, das kommt aus dieser Ecke, gehört in diese Schublade und ist drum doof. Und ich finde es ganz wichtig, dass man diese Reflexe eben hinterfragt und dass man sich wirklich inhaltlich die Mühe macht, sich damit auseinanderzusetzen oder sich zu fragen, gibt es inhaltliche Einwände, gibt es juristische und wenn nein, dann bringen wir das Ding. Und ich finde, das ist vielleicht etwas, eine Mühe, die sich viele Leute nicht mehr so machen, jetzt nicht nur im redaktionellen Kontext, sondern auch sonst in Debatten, dass man ganz schnell sagt, etwas kommt aus dieser Ecke, also muss es doof sein. Und ich finde, das ist, wenn man jetzt unsere Hörerin hat nach Tipps gefragt, was man soll machen soll, ich finde, man ist schon, es ist gut, wenn man sich immer mal wieder versucht, so in die Position zu versetzen oder zu denken, das Gegenüber will wahrscheinlich auch etwas Gutes für das Land, für die Gesellschaft. Es gibt sicher Ausnahmen, aber die meisten Leute kommen ja nicht aus Boshaftigkeit zu einer Position, sondern die wollen wahrscheinlich auch etwas Gutes für ihre Kinder und für ihr Umfeld. Und dass man das sich immer mal wieder versucht, in Erinnerung zu rufen, wäre vielleicht ein Tipp.
Der Fabian hat ja am Anfang gesagt, warum eben, dass wir sicher nicht dort sind, wo Amerika ist. Er hat Gründe dafür aufgezählt. Und trotzdem habe ich schon den Eindruck, es geht mit Verzögerung schon, übernehmen wir so Muster aus Amerika auch. Oder nicht zuletzt wegen so Plattformen wie X. Und kürzlich hat das eine sehr interessante Person festgestellt in der Schweiz, nämlich der Marcel Dettling. In einem Interview mit der NZZ Anfang August hat er sich beklagt, dass wenn man sich kritisch zur Migration äußert, dass man dann gerade in die rechtsextreme Ecke gestellt werde. Und wörtlich hat er gesagt, leider gibt es eine zunehmende Tendenz, die Menschen politisch zu brandmarken. Bei gewissen Themen ist eine kontroverse, aber sachliche Diskussion gar nicht mehr möglich. Zitat Ende, sagt der Präsident der grössten Partei. Und ich würde dem Zitat eigentlich unumfänglich zustimmen. Interessant an diesem Zitat ist einfach, dass das muss man da schon Ross und Reiter bei Namen nennen, oder? Die SVP war die erste Partei, die so eine Art Diskurs angefangen hat. Sie ist nicht mehr die einzige inzwischen. Andere haben reagiert. Aber wenn jemand ausschraubt an dieser rhetorischen Eskalationsspirale, ist es die SVP bis heute. Und ich würde einfach sagen, und das ist etwas, was ich an Marcel Dettling richte, aber auch an mich selber. Ich glaube schon, jeder muss sich selber an der Nase nehmen. Und ich selber ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich auf X eben gern nachher auch zurückschiessen oder selber irgendeine Provokation in den Raum stellen und so weiter. Also ich glaube schon, wenn die Anna Ineichen sagt, wie kommen wir aus dem raus, ich glaube, es ist wirklich die Verantwortung von jedem Einzelnen, Politikerin oder Normalbürger.
Der Markus hat jetzt die Rolle von Politiker angesprochen. Das finde ich auch einen sehr wichtigen weiteren Punkt. Politiker und Politikerinnen sind Vorbilder. Da merkt man aber in den letzten Jahren relativ stark, dass in den grossen politischen Fragen Kompromisse schwierig bis unmöglich geworden sind. Also ich denke an die AHV, an Europa, Verteidigung, Gesundheitspolitik. Die grossen Fragen, die uns sehr stark bewegen, dort haben wir überall einen Reformstau. Und den Politikern gelingt es nicht, zu Mehrheiten zu finden. Ich glaube, ein Grund für das ist, dass Kompromissfähigkeit heute eher negativ konnotiert ist. Es gilt als schwach, unentschlossen, dass man zu wenig Kanten zeigt, dass man im eigenen Lager vielleicht auch zu wenig gerecht wird. Wischiwaschi ist ein sehr gern genutzter Begriff in diesem Zusammenhang. Und dabei, finde ich, sind ja genau die Politiker die Stärksten, wo es gelingt, dass sie lagerübergreifend Lösungen für das Land finden. Das ist ja etwas, wo gerade die Mitteparteien, also die Mitte und die GLP zum Beispiel häufig darunter leiden, dass sie, wenn sie sich kompromissfähig zeigen, mal mit links, mal mit rechts paktieren, dass sie dann angegriffen werden, als sie hätten kein klares Profil. Also heute gilt das als etwas Negatives, wenn man auf die andere Seite zugeht und versucht, eine Lösung für das Land jetzt in dem Fall zu finden.
Vielleicht nur noch eine letzte Ergänzung. Ich glaube, so, sich in andere Positionen hineinzusetzen, das ist etwas, was man auch üben kann oder auch kultivieren. Man kann das in der Familie machen oder vielleicht auch an der Schule. Also ich erinnere mich, wir haben im Geschichtsunterricht im Gymi haben wir eine Lehrerin gehabt, oder respektive wahrscheinlich dann Staatskunde gsi oder so, wo wir dann so Debatten haben müssen machen und jemand hat quasi die SVP-Position zuteilt bekommen und jemand die SP, also das hat sich nicht müssen, oder was auch immer dann, hat sich nicht müssen mit der persönlichen Haltung decken. Und ich habe das noch recht, mir ist das irgendwie geblieben, das war noch ein interessantes Experiment gewesen, wenn du dann mal musst eine Position vertreten, die eigentlich nicht deine ist, aber dann trotzdem versuchst dann, die Debatte zu gewinnen. Und ich glaube, so das mal zu üben, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich würde vielleicht gerne etwas sagen zu dem, was hier alle drei gesagt haben, nämlich zusammenfassend, es liegt an jedem Einzelnen. Oder? Also das haben Raffaella und der Markus und Jacqueline jetzt in verschiedenen Worten gesagt. Und von mir aus gesehen ist aber genau das auch ein Problem, oder? Weil es drückt von mir aus gesehen gewisse Hilflosigkeit halt aus. Oder? Also man nimmt das zur Kenntnis, dass es da Tendenzen gibt, zu einer zunehmenden Polarisierung, zu einem gehässigeren Ton und findet dann, es liegt an uns allen als Individuen, dem etwas entgegenzuhalten. Ich glaube, die Frage von unserer Hörerin, die hat ja auch ein bisschen darauf abzielt, was kann man denn institutionell, was kann der Staat machen, um die Debattierfähigkeit zu erhalten, oder? Und da gibt es natürlich schon Punkte, über die man sich Gedanken machen muss. Es haben zwei deutsche Forscher, der Julian Nida-Rümelin und der Klaus Zierer, die haben letztes Jahr ein Buch herausgegeben, das heisst «Demokratie in die Köpfe, warum sich unsere Zukunft in den Schulen entscheidet». Und dort beklagen sie, dass in den Schulen zu wenig demokratische Bildung stattfindet. Also sie sagen, die Demokratie, die ist heute in der Krise, weil die Schulen dem zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, weil da zu wenig drin investiert wird, die jungen Leute, die Schülerinnen und Schüler eben zu demokratischen Bürgerinnen und Bürger zu machen. Das sind von mir aus gesehen schon Fragen, die man sich stellen muss. Jetzt gerade bevor dann die jungen Leute in irgendwelchen politisch extremen Internetbubbles auf immer verschwinden, wie bildet man sie eben her zu reifen und mündigen Stimmbürgerinnen, zu reifen und mündigen Wählern? Ist natürlich auch heikel, weil es heisst dann sehr schnell, oh, die werden indoktriniert und so. Also da ruft man immer irgendwelche Kritiker auf den Plan. Aber das sind Fragen, die man sich stellen muss, von mir aus gesehen, auf institutionell und eben nicht nur auf individueller Ebene. Ich finde es immer sehr gefährlich, wenn man Probleme quasi auf die individuelle Ebene delegiert und sagt, ja, das ist an uns allen einzeln, um dem entgegenzuhalten.
Man kann das eine machen und das andere nicht loben. Man kann sich gleich ein bisschen Mühe geben.
Also ich möchte dem vielleicht noch kurz entgegensetzen. Auch das ist ein gängiger Reflex, dass man sagt, es gibt ein Problem und jetzt sollen es doch die Schulen lösen. Also alles können die Schulen nicht lösen. Und ich bin total bei dir, Fabian, dass man unbedingt noch viel mehr, eben zumal in einer direkten Demokratie, in die politische Bildung investieren. Das kommt heute zu kurz, das ist so. Es gibt ganz viele andere Inhalte, die müssen gelehrt werden in der Schule. Aber dann einfach zu sagen, ja, die Schulen sollen doch das erledigen, nachher sind das alles mündige Staatsbürger. Ich sehe da schon in allererster Linie die Elternhäuser in der Pflicht.
Gut, jetzt haben wir für die erste Frage 20 Minuten gebraucht. Wenn wir für alle, wenn wir alle so ausführlich beantworten, machen wir einen Fidel Castro-Podcast. Aber du, Fabian, du hast schon ein Stichwort für die nächste Frage geliefert. Polarisierung. Die Frage ist anonym reingekommen. Ich lese es schnell vor. Ich hätte eine Frage für den Podcast nach den Sommerferien. Gibt es auch eine Polarisierung der Parteienpolitik in der Schweiz? Weshalb gibt es sie, beziehungsweise welche Faktoren begünstigen die Polarisierung? Wie steht die Schweiz in diesem Thema im Vergleich zu den anderen Ländern? Das ist eine Riesenfrage, aber vielleicht kann man sie auch so ein bisschen kurz und knapp beantworten. Wer hat Lust?
Ich versuche es, vor allem, weil wir ja schon mal eine Folge aufgenommen haben, können wir es vielleicht kurz und knapp machen. Der Philipp kann die sicher verlinken in den Shownotes. Was wichtig ist, der Fabian hat das ja auch schon erwähnt, ist sich bewusst sein, das Schweizer Parteiensystem, das ist tatsächlich sehr polarisiert politisch. Also das heisst, die rechten Parteien sind bei uns rechter als in anderen Ländern und die Linken linker. Also die SP, die ist eher so positioniert wie die Linke in Deutschland und eben nicht wie die SPD. Das ist etwas, was unser Mehrparteiensystem bedingt, dass wir darum politisch eine recht grosse Polarisierung haben. Das heisst aber noch nicht, dass wir besonders verstritten wären in der Schweiz. Im Gegenteil, es gibt eigentlich Untersuchungen, die zeigen, dass die Haltungen zwischen links und rechts nicht extrem auseinanderdriftet wären, vor allem in der Bevölkerung. Die ist eigentlich moderater als Politik, das muss man vielleicht sagen. Und vielleicht auch noch ein Wort zu dieser sogenannten affektiven Polarisierung, wo man viel darüber geredet hat in den letzten Jahren, vor allem auch wegen den USA, wo sich tatsächlich eben so findliche Blöcke gegenüberstehen, die einander ablehnen, die auch ganz andere Lebensstile haben, die ganz andere Lebenswelten sind. Das sieht man in der Schweiz auch nicht in diesem Ausmaß, auch weil bei uns die geografischen Distanzen sehr kurz sind, weil Städter nicht so weit weg sind von Leuten auf dem Land und wahrscheinlich am Wochenende zum Familienbesuch sind oder umgekehrt. Darum sind wir da doch sehr viel durchmischter als die USA und darum ist diese Art von Polarisierung, das Find-Freund-Schema, ist bei uns wahrscheinlich weniger ausgeprägt.
Es gibt aber schon auch bei uns, finde ich, alarmierende Zeichen, weil wieder nicht so schlimm wie in den USA, aber in der Tendenz gibt es auch bei uns schlechte Entwicklungen. Der Markus Freitag, der Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern, der bei uns in den Zeitungen die Kolumne Herzfrequenzen hat, der hat vor ein paar Wochen in einer Kolumne zum Thema Kompromissfähigkeit hat Umfragen zitiert, die mich ziemlich überrascht haben, auch einigermaßen schockiert haben. Dort sind Leute gefragt worden in der Schweiz, ob sie dieser Aussage zustimmen, dass wer einen politischen Kompromiss macht, dass das eigentlich ein Verrat an den eigenen politischen Wert ist. Frage ist, da stimmen Sie dieser Aussage zu? Und ich meine, in der Schweiz, der Kompromiss, da tun wir ja so in der 1. August reden und in unseren Kommentaren in den Zeitungen und so, und auch am Stammtisch tun wir so, als sagen wir die Weltmeister des Kompromisses. Und dieser Aussage, dass das eigentlich ein verrateter politischer Wert ist, stimmen in dieser Umfrage 23% der Schweizerinnen und Schweizer zu. Der Wert ist in Deutschland etwa doppelt so hoch, jawohl. Aber 23%, jeder Vierte in der Schweiz findet es einen Verrat an den politischen Wert, wenn man einen Kompromiss macht. Das finde ich, ist heftig, ganz ehrlich. Und ich meine, Polarisierung, wir haben uns auch daran gewöhnt. Vor den 90er Jahren war, würde ich sagen, die Schweizer Politik nicht stark polarisiert gewesen. Und in den 90er Jahren ist das gekommen. Seither haben wir uns daran gewöhnt, dass es auch hier eine recht starke Polarisierung gibt von Rot-Grün auf der einen Seite und Rechtskonservativen, also sprich SVP auf der anderen Seite. Und seither ist das wie etabliert Teil von unserem System, aber auch wir kennen eine Polarisierung, wo sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, gerade im Parlament insofern noch verstärkt hat, als Parteien immer mehr Block stimmen. Die Fraktionsdisziplin ist massiv gestiegen in allen Parteien und das verhindert als Folge von dieser Polarisierung durch die mechanische Geschichte der Fraktionsdisziplin verschärft das Folge, also verschärft das Problem, dass eben Kompromisse auch im Parlament, wie es Raffaella vorher gesagt hat, immer weniger möglich werden.
Und ich würde auch gerne den Bogen zurückschlagen zu etwas, was ich am Anfang gesagt habe, mit Blick auf die USA, nämlich, dass man innerhalb der Parteien, also in den USA ist das ganz ausgeprägt, aber man sieht es zum Teil auch in der Schweiz, innerhalb der Parteien eine Tendenz zur Homogenisierung haben. Also in den USA war es vor ein paar Jahrzehnten so gewesen, oder? Also es hat schon dort Demokraten und Republikaner gegeben, aber die waren ein recht bunt gemischter Haufen gewesen. Und man hat den Demokrat aus Texas gehabt, der weiter rechts gestanden ist als die Republikanerin aus Massachusetts oder Maine. Das ist heute nicht mehr so. Die Republikaner sind geschlossen rechts, egal aus welchem Landesteil, egal aus welchem Bundesstaat sie kommen und egal, was es sonst noch für einen Hintergrund haben, die einzelnen Mitglieder und Demokraten sind geschlossen Mitte links. Also ich glaube, die Tendenz zur Homogenisierung, die spielt da stark in das hinein, was Markus jetzt ausgeführt hat.
Wir haben jetzt über Polarisierung im institutionellen Bereich geredet. Im privaten Bereich finde ich es auch sehr interessant. Also zwischen Männern und Frauen bei den jüngeren Generationen lässt sich das sehr interessant feststellen, dass eigentlich die politischen Haltungen von jungen Frauen und jungen Männern auseinanderdriften geradezu. Das sieht man in Studien, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass das Private immer politischer wird. Also dass eigentlich Politik in die tiefsten privaten Gefilde eindringt. Jetzt in einer Zeit, wo beispielsweise gleichstellungspolitische Forderungen im progressiven Bereich viel stärker präsent sind. Das ist etwas, das Geschlechter teilweise auch auseinander dividiert. Also der Begriff Feminist oder Feministin ist schon ein Kampfbegriff geworden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo sehr viele junge Männer sagen, sie könnten sich nicht vorstellen, eine Feministin als Freundin zu haben. Und umgekehrt junge Frauen, die finden, ihr Partner muss im Fall deklarieren, etablierten Feminist sein. Da trifft etwas auseinander. Ich finde das sehr interessant zu beobachten, mit offenem Ausgang. Also das ist erst etwas, was man jetzt neuer in der Studie gesehen hat. Und es nimmt mich Wunder, wie das in Zukunft sich wird entwickeln, wenn sogar in Paarbeziehungen Kompromissfähigkeit offensichtlich abnimmt.
Super. Wir kommen zur nächsten Frage. Die hat der Leon Schafroth uns geschickt. Ich lese sie gerne vor. Fehlt in der Schweiz eine Partei wie das Bündnis Sarah Wagenknecht in Deutschland, welche sozialpolitisch klassisch linke Positionen vertritt, bei anderen Themen, Gendern und Corona zum Beispiel, allerdings oft von den linken Parteien abweicht? Gibt es in der Schweiz nicht auch eine Repräsentationslücke, wie es sie in Deutschland gab?
Also, es gibt in der Schweiz Parteien wie das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ah, sicher?
Jawohl, es gibt die Lega dei Cinesi im Kanton Tessin. Es gibt Mouvement des Citoyens Genevois im Kanton Genf, wo genau eine ähnliche Kombination machen mit den rechten Positionen in der Ausländerpolitik, in der Gesellschaftspolitik und linke Positionen in der Sozialpolitik. Es hat sogar auf nationaler Ebene so eine Partei gegeben. In ganz winzigen Resten gibt es sie noch, die Schweizer Demokraten. Die ist einfach aufgesogen worden von der SVP, aber die Schweizer Demokraten haben eine ähnliche Kombination gemacht, sind dann interessanterweise von der SVP aufgesogen worden, wo eben das nicht ist. Sie ist rechts in den Ausländer- und gesellschaftspolitischen und so Themen, kulturpolitische, und ist neoliberal in der Sozialpolitik. Also interessanterweise ist so eine Sarah Wagenknecht-Partei eigentlich aufgesogen worden von einer klar rechten Partei in der Schweiz. Aber jawohl, es ist sicher auf nationaler Ebene, wird das Wählersegment heute nicht mehr gleich stark abbildet, eben wie es in Deutschland abbildet wird durch eben eine Sarah Wagenknecht-Partei. Und der Leser stellt die Frage nach der Repräsentationslücke. Ich glaube eben, es ist kein Zufall, dass es in der Schweiz keine starke solche Partei gibt, obwohl es die Wählerschaft auch gibt in der Schweiz. Und der Grund ist aus meiner Sicht die direkte Demokratie. In der Schweiz kann ich rechts wählen und dann aber punktuell in einer Volksabstimmung links abstimmen. Und das haben wir jetzt gerade krass erlebt, oder? Wir haben sehr viele SVP-Wählerinnen und Wähler, haben zum Beispiel der 13. AHV-Rente zugestimmt. Und die differenzierte Stimmabgabe und das differenzierte Wahl- und Stimmverhalten ermöglicht es, so die Sarah Wagenknecht-Politik quasi wie so selber noch sich selber ein Menü zusammenzustellen, was eben in Deutschland, wo keine Abstimmungen kennt, nicht möglich ist. Und darum hat dort so eine Partei, die das verbindet, bessere Chancen, wäre meine These.
Ich habe drei Stichworte aufgeschrieben: AHV-Abstimmung, MCG und Lega. Und alles hat der Markus jetzt schon gesagt.
Lega und MCG habe ich mir auch aufgeschrieben. Was mir sonst noch dazu in den Sinn kommt, vielleicht weil der Leser gefragt hat nach Gender und Corona oder vor allem so, eben, ob die linken Parteien dort irgendwie ein Problem haben. Das ist ein Diskurs, was es immer wieder gibt, oder dass man sagt, die Linke oder namentlich die SP tut so, wie sie heute positioniert ist, die altlinken Wähler vergraulen, weil sie zu fest auf die sogenannten Woke-Themen setzt und bräuchte es dort nicht etwas anderes. So. Und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Silja Häusermann, Politologin, hat ein Buch geschrieben zu den Perspektiven der Sozialdemokratie, heisst es, glaube ich. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann schreibt sie dort drin, dass es tatsächlich so ist, dass vor allem ältere linke Wähler die Themen ein bisschen weniger wichtig finden, aber dass es eben ein Fehlschluss wäre, dass die würden davonlaufen wegen dem. Also wenn ich nicht Matthäa Meier und Cedric Wermuth zu viel über den Genderstern redet, dass sie mit dem die Älteren würden vergraulen würden. Ich weiss nicht, eben so anekdotisch gibt es sicher Beispiele, wo man es anders würde sehen, aber die Forschung kommt, glaube ich, zum Schluss, dass das gar nicht mal so ein Problem ist für die linken Parteien.
Super. Die nächste Frage kommt vom Tobi. Gibt es oder hat es Tage gegeben, die sich im Bundeshaus sitzend völlig normal anfühlten, absolut guronormal, bei dem ihr nichts anderem von der Arbeit nach Hause gegangen seid, wo ihr aber viel später sagt, dieser banale Tag hat, rückblickend, die schweizerische Politlandschaft verändert? Die Frage ist explizit an Markus und an Fabian gegangen. Aber es dürfen alle natürlich etwas dazu sagen.
Ich musste sehr lange darüber nachdenken und habe studiert, gibt es so einen Tag? Ich meine, wenn es irgendwie richtig klopft, oder dann kriegt man das natürlich mit, wenn man im Bundeshaus ist.
Es im besten Fall, ja, sonst wäre es ein bisschen peinlich.
Ja, also man muss dazu sagen, oder, es kommt immer wieder in unserem Alltag vor, dass wir mal ein Einzelereignis oder irgendeinen Bundesratsentscheid oder irgendeinen Entscheid vom Parlament nicht gerade sofort in der Brisanz erkennt, dass man das als Individuum, als einzelner Journalist mal nicht erkennt oder auch, dass man es mal als ganze Redaktion nicht erkennt. Das ist dann so ein bisschen der Schockmoment, oder, wenn man am nächsten Tag die verschiedenen Zeitungen anschaut und merkt, oh, alle anderen haben ein Thema riesengroß gefahren und wir nicht. Wir haben es irgendwie völlig verpasst und so. Aber das ist ja, glaube ich, nicht das, was unser Hörer gemeint hat, sondern wirklich so quasi kriegt man mal wirklich etwas total nicht mit und im Rückblick muss man dann sagen, da ist etwas ganz Wichtiges passiert. Wie gesagt, ich habe lange darüber nachgestudiert und bin dann auf den Tag gekommen, den 8. Dezember 2007. Dort bin ich nicht im Bundeshaus gesessen, aber ich hatte einen Wochenenddienst gehabt. Das war ein Samstag, der Samstag vor der Bundesratswahl 2007. Die Zeitung, für die ich es mal geschafft habe, die hat eine Wochenendausgabe rausgegeben und ich hatte dort Dienst gehabt. Und an diesem Tag ist etwas passiert, wo man erst später erfahren hat, dass es passiert ist, nämlich der damalige SP-Nationalrat aus Graubünden, der Andrea Hämmerli, hat telefoniert mit der Evelyn Widmer-Schlumpf, selbstmal Bündner Regierungsrätin, und hat sie gefragt, ob sie bereit wäre, im Fall, dass sie anstelle von Christoph Blocher würde im Bundesrat gewählt werden als Sprengkandidatin, ob sie bereit wäre, das Amt zu übernehmen. Also er hat sie auch informiert, dass ihr Name da im Gespräch ist. Das hat selbstmal niemand mitgekriegt. Aber die Abwahl von Christoph Blocher respektive die Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf war natürlich ein Ereignis, wo, würde ich sagen, unsere Politlandschaft sehr nachhaltig prägt, erschüttert hat. Also es war für ein paar Jahre wirklich ein bisschen alles zu unter Obsi gewesen. Es hat sehr viel ausgelöst mit der Gründung von der BDP und so weiter. Ja, und es ist Andrea Hämmerli und der, sage jetzt mal, Verschwörerszene von Sebmal ist das geraten, das unter dem Radar von sämtlichen Medien zu machen. Und vielleicht ist damit auch die Frage insofern ein bisschen allgemeiner beantwortet, als es Entscheid gibt, wo im Verborgenen getroffen werden, wo man je nachdem gerne nicht davon erfährt oder eben erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung davon erfährt, wo aber dann je nachdem eben sehr wichtig sein könnte.
Also mir ist es gegangen wie um Fabian. Ich habe mich sehr schwer tun mit dieser Frage, weil eben es hat natürlich immer wieder gibt es so Big Bangs oder einen, wo wir uns an ihn erinnern, der Rücktritt von der Sommaruga hat uns massiv auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat schlicht niemand von uns erwartet. Da haben wir noch zuerst andere Bundesräte gedacht. Aber das ist ja dann etwas, wo alle mitbekommen. Vielleicht ein Beispiel von letzter Woche. Da sind wir am Morgen arbeiten. Es war Bundesratssitzung am Mittwoch. Und irgendwie, da weiss man ungefähr, was im Bundesrat alles ist. Und das Thema haben wir nicht so auf dem Radar gehabt oder jemand schon. Auf einmal sagt jemand, der Rösti macht jetzt ernst mit der Rückabwicklung vom Atomausstieg. Er will das Bauverbot für neue AKWs aufheben und er ist jetzt wirklich im Bundesrat mit einem schriftlichen Antrag reingegangen, hat die Person gehört und dann haben wir dann das ausrecherchiert, ich habe dort mitgeholfen und am Schluss haben wir es tatsächlich erhärten können. Wir hatten gute Quellen gehabt, um zu wissen, jawohl, der Rösti hat es beantragt, ist jetzt im Moment noch nicht durchgekommen und das ist eine Art, wie, für mich hat sich das als sehr banalen, durchschnittlichen Tag angefühlt und man schreibt dann den Artikel, mit der Zeit hat man auch so ja, eine gewisse Routine und dort habe ich mir am Abend, schon auch erst, glaube ich, am Abend so richtig gemerkt, was das auch würde bedeuten und dass das wirklich energiepolitisch eine riesige Wende wäre, mit zum Teil recht unabsehbaren Folgen auch. Und das ist etwas, wenn man so im Hitze des Gefechts, es geht nur um einen Artikel im Gesetz und so und das ist noch nicht mal ganz der Entscheid gefällt, aber man merkt dann auf einmal im Nachhinein, ja wahrscheinlich geht das durch im Bundesrat, es gibt auch im Parlament eine potenzielle Mehrheit für das Anliegen und das würde fundamental etwas ändern. Also das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel. Aber ich weiss nicht, ob das das Beispiel ist, das Tobi gemeint hat.
Im Unterschied zum Fabian habe ich nicht lange nachgedacht, aber ich finde, also das gibt es auch irgendwie nicht, dass man im Moment inne ist und nicht merkt, dass politisch etwas Grösseres ist. Also ich zumindest habe das so nicht erlebt. Wir sind aber auch zwei ähnliche... Also
du merkst immer, wenn etwas Grosses passiert.
Sofort.
Darum ist sie Chefin und nicht mir.
Nein, ihr wisst, wie ich meine. Wir sind aber auch zwei ähnlich gelagerte Sachen in Sinn gekommen, nämlich erstens hat der Fabian und Evelyn Wittmer Schlumpf erwähnt. Ich erinnere mich an den 28. Oktober 2015. Das war harmlos vor sich hin plänkelnder Mittwoch gewesen. In meiner Erinnerung, vielleicht belehrt mich jemand, dass es gar nicht ein Mittwoch war, aber ich meinte es. Und Bundeshausjournalisten haben irgendwie sich ihren Geschichten gewidmet, ihren Recherchen und plötzlich kommt die Meldung, dass sie eine Pressekonferenz geben werden. Dort hat sie ihren Rücktritt angekündigt und schon bei dem Rücktritt hat man gewusst, jetzt kommt etwas Grosses in Bewegung, nämlich die Zauberformel, die nachher wird anders sein mit ihrer Nachfolge und die BDP, ihre Partei, wird sterben mit dem. Das sind wie so, also das ist ein Ereignis, wo man schon dort gemerkt hat, okay, das wird sehr grosse Folgen haben. Darum habe ich das irgendwie noch speziell in Erinnerung. Und dann finde ich aber etwas, wo ich mich zum Beispiel auch erinnere, wo etwas über die Feinmechanik der Schweizer Politik aussagt. Die Energiestrategie 2050, das geht jetzt ein bisschen das rein, was Markus vorher gesagt hat, wegen Albert Rösti, seinem Antrag im Bundesrat. Das ist damals über Tage hinweg sehr intensiv in ganz vielen Stunden verhandelt worden. Ich habe das live tickert, das war Wahnsinn, ich habe mir die Fingerwund getippt. Gleichzeitig hat sich da sehr, sehr viel über die Schweizer Politik gezeigt, nämlich dass in den kleinsten Anträgen, in den kleinsten Details innerhalb von all diesen Änderungen, von dieser Vorlage, die es wird geben, etwas ins Verschieben gekommen ist, dass man nämlich dort anhand von sehr technischen Begrifflichkeiten und technischen Entscheiden letztlich eine grosse Weiche für das Land gestellt hat, nämlich dass man aus der Atomkraft aussteigt und dass man viel stärker wird auf die Erneuerbaren setzen. Und das ist eigentlich der Prozess, den man in Echtzeit so können mitverfolgen und am Schluss von dem ist eine grosse Vorlage gestanden, die dann schlussendlich von der Bevölkerung auch angenommen worden ist.
Dass ihr alle so lange habt müssen, über diesen Moment nachdenken, mit Ausnahme von dir, Raffaella, zeigt das nicht auch, dass auch nicht so viel passiert bei uns?
Ja gut, eben, ich glaube, wir müssen uns nochmal daran zurückerinnern, wie die Frage gestellt ist. Oder sie war ja so gestellt gewesen, sind wir am Abend heimgegangen und haben gedacht, Gura Normal, es ist nichts passiert. Und rückblickend haben wir dann müssen sagen, mal da ist etwas Grosses passiert. Und die Beispiele, die ihr zwei jetzt hier gerade aufgeführt habt, sind ja dann gleich Sachen, die sich dann quasi in Echtzeit bestätigt haben. Mal da ist etwas Grosses, oder? Und die Frage war ja eher, passiert die grossen Knell, also bei im Weltall, oder? Es gibt eine Explosion, aber man hört nichts, weil man hat im Weltall nichts gehört, oder? und das ist natürlich ein ganz spezielles, darum habe ich das Beispiel gebracht von der Aktion mit dem Telefonat, die eben im Verborgenen stattgefunden hat, oder? Und Sachen, die im Verborgenen stattfinden, wichtige politische Weichenstellungen, die im Verborgenen getroffen werden, also verborgen, das klingt jetzt ein bisschen schmuddelig und so, ich meine einfach nicht öffentliche Vorgänge, die gibt es immer wieder. Und man erfährt dann halt erst vielleicht später oder gar nicht davon, obwohl es mitunter eben sehr bedeutend gewesen sind, oder?
Was sich ja vielleicht auch geändert hat, ist, dass wir heute mit all diesen Push-Nachrichten wirklich eben in Echtzeit informiert sind über vieles. Und das heisst, wenn irgendjemand in diesem Medienkuchen dann merkt, dass etwas eine Geschichte ist, dann schreibt er sie auf und dann geht es nicht lang, dass dann eben doch alle darauf aufmerksam werden, auf welchem Kanal auch immer. Und also vielleicht kann da Markus etwas dazu sagen oder jemand, der das noch viel länger macht. Aber was mir jetzt einfach in den Sinn gekommen ist, ist, ich habe mal beim Radio geschafft und hatte dort meinen Frühdienst und hatte dort noch kein Handy mit Push-Nachrichten. Und dann ist es manchmal vorgekommen, dass ich am Morgen bei arbeiten, um 4:30 Uhr musste ich dort sein und dann mal angefangen habe, Nachrichtenagenturen durchzuschauen, was in der Nacht passiert ist. Und dass dann manchmal so war, wow, irgendwie, da ist etwas richtig Grosses passiert in der Nacht. Und jetzt müssen alle rennen, jetzt passiert richtig viel. Und so diese Erlebnisse hat man heute gefühlt nicht mehr, dass man auf etwas total überrascht wird, weil auch wenn es am Abend passiert oder in der Nacht oder am frühen Morgen, man schaut dann aufs Handy und dann weiss man es und man kommt nicht zuerst in die Redaktion und wird dann überrascht. Ich glaube, das ist etwas, was sich grundlegend geändert hat.
Ja, Philipp, du hast ja gefragt, ob bei uns einfach nichts Grosses passiert.
Und nicht
ja,
so häufig.
Oder nicht so häufig, ja. Also verglichen zu anderen Ländern ist das sicher so. Ich meine, in anderen Ländern gibt es Wahlen, wo ganze Parteiensysteme umgepflügt werden, wo Parteien verschwinden, neue wie Kometen entstehen und eine grosse Anhängerschaft plötzlich haben. Das ist ja in unserem sehr stabilen System eigentlich gar nicht möglich. Darum erfreuen wir Journalistinnen und Journalisten uns auch an den kleineren Sachen, die es gibt, die dann sehr, sehr aufregend sind. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an eine Phase, das ist mal in einem Frühling in einer Session gsi, wo sehr intensiv darüber gestritten worden ist. 2017 ist das, glaub gsi, über eine Rentenreform damals. Es ist um den 70-Franken-Zuschlag gegangen. Ihr erinnert euch. Und da ist also so erbittert gekämpft worden über etwas, wo vielleicht gegen aussen für die Leserschaft sehr technisch tönen mag. Aber da sind so viele Emotionen im Spiel gsi. Und für Schweizer Verhältnis ist das also wirklich drunter und drüber gegangen. Da hat man sich angeschrien, da hat man sich wirklich, da hat man ganz wüst übereinander geredet. Wir haben gewisse Sachen auch zitiert, gewisse dann nicht, wo wir dort darüber berichtet haben. Da sind wirklich Fetzen geflogen. Und das sind dann die Sachen, die im Schweizer System schon vergleichsweise aufregend sind, während im Ausland einfach mit kein Stein auf dem anderen bleibt.
Also ich will gleich noch schnell widersprechen. Ich bin ja gerade im Moment so ein bisschen im Rückblicksmodus und wir haben also schon spektakuläre Sachen erlebt, politisch.
Mach
also,
das vielleicht auch für all die, die jetzt zuhören. Warum bist du im Rückblicksmodus?
Ja, das zweite, letzte Politbüro ist, nein, aber einfach, ich meine so, wenn ich denke, so Rettung von der UBS, Zusammenbruch, CS, der Untergang von der Swissair, gewisse Volksentscheide, die gefallen sind, also es ist schon, ich finde schon, aber es ist sicher, die grossen Revolutionen passieren bei uns meistens nicht an einem Tag, sondern mehr über eine längere Zeit, in kleinen Schrittchen, oder?
Für all die, die das nur so halb mitbekommen haben, denen empfehle ich, nächste Woche wieder einzuschalten, zum allerletzten Politbüro mit dem Markus Häfliger. Markus, ich habe Stichwort gegeben, es passiert ja wirklich grosses Zeug. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die sich genau um so ein grosses Ereignis dreht. Die Frage ist von Cyril Bosshardt. Credit Suisse-Kollaps, wie kann es sein, dass am 19.03.2023 alle Bundesratsparteien sagen, dass diese Bank nicht so bestehen bleiben darf, da es ein zu grosses Klumpenrisiko darstellt, aber nachher macht niemand etwas dafür? Das ist die Frage.
Ja, vielleicht kurzes Update. Wo stehen wir da eigentlich? Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Übernahme vor CS durch die UBS, das ist ein sehr komplizierter Prozess, der läuft, die Integration. Und auf der anderen Seite haben wir das, was politisch geht. Oder? Und ja, da hat es unmittelbar nach dem Ereignis am 19. März 2023 sehr viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, das geht so nicht, das riesige Risiko, die Monsterbank, die da entsteht. Aus dem Moment heraus haben Parteien oder das Parlament kein Instrument, das zu verhindern. Oder das muss man ganz klar sagen. Oder das ist also grundsätzlich Zusammenschlüsse oder Übernahmen von privaten Firmen und so. Das ist ja mal grundsätzlich möglich. Jetzt bei so systemrelevanten Grossbanken ist natürlich sehr eine spezielle Angelegenheit. Das Ganze ist orchestriert worden vom Bundesrat, von Finanzministerin Keller-Sutter und es ist bewilligt worden von Finanzmarktaufsicht, von FINMA. Oder? Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Oder in dem Sinn, die nötigen Genehmigungen von der Behörden, die sind da gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man langfristig so Gebilde wie die Monster-UBS will verhindern. Ja, da kann die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, wo das verunmöglicht. Aber auch das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, es läuft im Moment die Untersuchung vor der Parlamentarischen Untersuchungskommission, vor BUK. Die Resultate werden Ende dieses Jahres erwartet und bis der Bericht nicht draußen ist, der dann das ganze Debakel ja aufarbeiten soll und die offenen Fragen beantworten, wie es zu dieser Geschichte kommen konnte. Bis der Bericht nicht draußen ist und man die Resultate nicht kennt, ist eigentlich alles ein bisschen on hold, oder? Also vernünftigerweise auch, dunkt es mich. Also es macht von mir aus gesehen absolut Sinn, dass man abwartet, was fördert der Bericht zutage, wie benennt er die Ursachen und dass man dann eben die Ursachen gezielt angeht. Finanzministerin Keller-Sutter hat schon eine Reihe von Massnahmen angekündigt. Im Frühling von dem Jahr im Too-Big-to-Fail-Bereich, also im Bereich, wo es um die Regulierung von systemrelevanten Grossbanken geht, aber auch diese Massnahmen dürften dann erst definitiv beschlossen und in Kraft gesetzt werden, wenn der PUG-Bericht draußen ist.
Es ist so, ich bin verstanden, Fabian, eben die Regulierung, da ist noch eine Vorlage am Laufen. Wir wissen noch nicht, wie die wird rauskommen. Sie wird sicher angepasst werden, die Regulierung für die neue Bank. Aber der Cyril Bossart hat natürlich insofern recht, als eine Zerschlagung von dem neuen Konstrukt politisch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und auch wenn viele Parteien und Politiker am Anfang etwas anderes gesagt haben. Und das ist einfach so ein Muster, wo wir immer wieder sehen. Es passiert etwas. Wir Journalisten und Journalistinnen läuten den Politiker an. Es gibt sehr martialische Aussagen. Skandal kann nicht sein, werden wir im Parlament verhindern und so, oder? Und dann kommt der Prozess in Gang. Dann kommen die Gegenargumente auf den Tisch. Dann fängt der Herr Ermotti an zu erklären, wie es vielleicht aus finanzbanktechnischer Sicht aussieht. Es kommt auch ein gewisses Lobbying in Kraft, dass dann halt wirklich so eine Bank und andere Kräfte anfangen, wirklich auch Politiker bearbeiten, auch zum Teil mit berechtigten Gegenargumenten bedienen. Und dann sickert auch die Erkenntnis manchmal nie in die Köpfe der Politikerinnen und der Politiker und manchmal auch von uns Journalisten, wenn wir ehrlich sind, dass halt vielleicht die Lösungen nicht ganz so einfach sind, wenn man in der ersten Aufregung in einen 180 Zeichen Tweet eintippt.
Es ist natürlich generell sehr schwierig, Entwicklung, die schon stattgefunden hat, rückgängig zu machen. Besser wäre es gewesen, man hätte gewisse Entwicklungen eben verhindert. Und da muss man sagen, das finde ich ja schon, also Skandal ist ein bisschen ein abgenutztes Wort, aber das finde ich schon stossender an dieser ganzen Geschichte, dass man ja nach der UBS-Krise in den Nullerjahren ein Too-Big-to-Fail-Reglement erarbeitet hat, eben genau für so Fälle, wo effektiv nicht funktioniert hat im Fall von der CS, oder? Also so die Mechanismen, wo man sich dort ausgedacht hat, wie so eine strauchelnde Grossbank sich da soll von ihren toxischen Geschäften befreien und dann nachher wieder auf gesunden Beinen stehen, die haben nicht funktioniert, sodass am Ende die Verantwortlichen nur noch die Lösung von dieser Fusion gesehen haben, oder? Und die Hoffnung wäre ja eigentlich, dass man Gesetz herkriegt, wo eben so eine prekäre Lage unterbindet und wo jetzt in dem Fall hätte können verhindern, dass wir jetzt so eine riesengroße Bank überkommen.
Sehr gut. Danke vielmals. Es hat natürlich nicht gelangt für alle Fragen. Wir kommen in einer späteren Sendung auf die weiteren Fragen zurück. Und hier geht der Aufruf. Ich habe das jetzt extrem interessant gefunden, was unsere Hörerinnen und Hörer alles wissen wollen. Ich finde es auch interessant, dass sie dazu sagen. Darum schicken weiter Fragen, wir sammeln die und die in einer späteren Sendung dann bitte sehr gerne versuchen zu beantworten. Dann war es das gewesen, unser erstes Politbüro nach der Sommerpause in Vollbesetzung. Danke vielmals fürs Mitschwätzen, Jacqueline Büchi, Markus Häfiger, Raffaella Bier und Fabian Renz. Danke euch fürs Zuhören. Diese Folge hat der Noah Fendt produziert. Wir hören uns in einer Woche wieder. Danke vielmals. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.